Hallo Merle.
Hallo Sarah.
Ich wollte dich heute fragen, ob du schon mal von der Serie Adolescence gehört hast.
Auf jeden Fall. Also die ging ja, glaube ich, letztes Jahr los, irgendwann im September oder ich glaube sogar irgendwann im Herbst, glaube ich, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die sehr groß war. Und ich habe sehr viel mitbekommen von dem Hype von Adolescence. Ich habe sie aber selber noch nicht gesehen. Ich schäme mich ein bisschen, weil ich weiß, dass du mir das schon von einem halben Jahr gefühlt schon gesagt hast, so dass die Serie richtig toll ist. Deswegen, ich muss sie auf jeden Fall noch gucken. Die gibt es ja auf Netflix, glaube ich, ne?
Ja, genau, die gibt's auf Netflix. Also auch eine Netflix-Produktion, wenn ich mich recht entsinne.
Weil ich habe ja auch mitbekommen, bei den Emmy-Verleihungen hat ja der Hauptdarsteller, wie heißt er nochmal? Ich glaube,
Ich kenne nur den Namen seines Charakters.
Warte mal, ich glaube, der hieß Owen Cooper. Owen Cooper hat ja den Emmy gewonnen, ne? Als männlicher Darsteller, glaube ich, oder halt Schauspieler. Und ich glaube, er war ja sogar der Jüngste, ne? Er war 15 oder so. Also ich habe das alles nur so online mitverfolgt.
Ja.
Und das ist ja crazy. Also ich habe diese Szenen gesehen, die dann da gezeigt wurden, wo er da so ausrastet. Und
ja.
Ich muss diese Serie schauen. Aber vielleicht magst du kurz beschreiben, worum die geht, auch für mich und auch für diejenigen, die noch nicht von Adolescence gehört haben.
Genau, also wie schon gesagt, hast du auf jeden Fall sehr kraftvolle Szenen mit dabei. Also in der Netflix-Serie Adolescence wird eben ein 13-Jähriger beschuldigt. Also in der Serie heißt er Jamie. Und er wird beschuldigt, eine Mitschülerin ermordet zu haben. Und dann wird halt gleich im Auftakt der Serie Jamie von der Polizei verhaftet und in Gewahrsam genommen, da er eben unter Mordverdacht steht, seine Mitschülerin getötet zu haben. Und dann ist es, also Spoiler wirklich, jetzt auch ein bisschen an alle, Spoiler Alert, weil am Ende des Verhörs kommt es in Folge 1 schon ja zu dieser großen Enthüllung. Also Jamie wurde bei seiner Tat von einer Überwachungskamera auf einem Parkplatz gefilmt. Und da wird er halt quasi gefilmt, wie er sage und schreibe 7-mal auf Katie eingestochen hat und sie so eben ermordet hat. Und dem Teenager und seinem Vater wird das Video dann von einem Ermittler vorgespielt. Und die Motive des Adolescence-Mords in Anführungszeichen führen tatsächlich auch schon echt in die Abgründe des Internets. Also da wird auch so die Insel-Figur dann ein tragendes Motiv in der Serie. Ich weiß nicht, kennst du die Inselfigur? Hast du schon mal was von einem Insel gehört?
Ich habe nur das Gefühl, also ich könnte ungefähr sagen, dass Insel auf jeden Fall eine Beleidigung ist.
Ja, genau. Ist auf jeden Fall abwertend gemeint. Also Insel ist quasi eine Bezeichnung für eine männliche Person meistens, die niemanden abbekommt und das quasi als ungerecht empfindet, also keine Frauen abbekommt.
Ich kenne das schon. Das ist halt so. Also ich wusste nicht, dass es so definiert wird, aber das hängt dann ja auch so ein bisschen mit der ganzen Male-Loneliness-Epidemie und so zusammen, dass halt immer mehr Männer sich darüber beklagen, ja, ihre Liebe nicht erwidert wird oder halt keine Frau, sage ich mal, in ganz großen Anführungszeichen abbekommen. Ich muss diese Serie gucken und an alle, die sie schon geguckt haben, die werden sich wahrscheinlich auch heute sehr für dein Thema interessieren, Sarah. Und damit herzlich willkommen zu einem Häppchen Politik in Zeiten der Fake News und 30-sekündigen TikTok-Videos und wie wir finden, einer Medienlandschaft, die politisch viel Vorwissen voraussetzt, möchten wir eben jede Woche ein relevantes Thema kompakt zusammenfassen, sodass Politik eben von jedem und jeder verstanden werden kann. Und bei unserem aktuellen Thema der Woche versuchen wir, einen Diskurs der Politik vereinfacht zu erklären, damit ihr langfristig mitreden könnt und euch eine Meinung bilden könnt. Lasst uns Politik also portionsfähig machen.
Ja, vielen Dank, Merle. Ich habe gehört, du hast uns jetzt auch direkt zu der Serie passend einen Fall aus dem deutschen Raum mitgebracht, wo es auch um Kinderkriminalität geht. Denn das wird auch das heutige Thema sein, beziehungsweise ist das heutige Thema ja die Debatte um die Strafmündigkeit unter 14 Jahren. Das ist ja schon immer so ein Hot Topic in der Politik.
Genau, ich habe einen Fall mitgebracht, der zu dieser Thematik eben super passt, um vielleicht auch so ein bisschen zu zeigen, wie aktuell das Thema auch ist. Denn in Koblenz hat die Staatsanwaltschaft am 14. März 2023 eben zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren für mutmaßliche Täterinnen in Betracht gezogen. Denn diese sollen eben ein anderes Mädchen, also eine Freundin von ihr, getötet haben. Die beiden Mädchen waren eben in dem Freundeskreis der getöteten Person. Diese heißt Luise, also das war eine Mitschülerin von ihr. Und nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz ist Luise infolge von zahlreicher Messerstiche eben verstorben. Und die Verletzungen seien so schwer gewesen, dass die 12-Jährige nach dem noch an dem Tatort verblutet sei. Also das sind wirklich ja auch echt krasse Entwicklungen.
Genau, also vielen Dank erstmal. Zuerst möchte ich jetzt auch als auf Jugend als Lebensphase eingehen, also auf die Adoleszenz. Und mir ist bei meiner Recherche aufgefallen, dass nie explizit von Kinderkriminalität gesprochen wird, sondern primär von Kinder- und Jugendkriminalität. Und ich wollte jetzt eben auch im ersten Schritt darauf eingehen, inwiefern die Jugendphase sich von der Kindheit abgrenzt und wie schwierig es eigentlich auch sein kann, diesen Begriff klar von der Kindheitsphase abzugrenzen. Zumal ich in diesem Diskurs nun auch schon öfter gehört habe, dass Kinder als früher reif oder frühreifer wahrgenommen werden und damit einhergehend auch früher vielleicht schon dem Jugendalter zugeordnet werden oder als jugendlich bezeichnet werden. Aber auf das Thema Frühreife werde ich dann auch nochmal später in unserer Debatte, also den Pro- und Kontra-Argumenten, zurückkommen.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall schon mal spannend, dass es da keine einheitliche Definition so richtig gibt. Und ich meine, das ist ja auch super schwammig, ne? Also Kinder und Jugendliche, da gibt es ja keinen so begrenzten keinen begrenzten Raum, wann bist du Kind, wann bist du jugendlich. Das hängt ja auch total ab von deiner Entwicklung, von deinem Umfeld, vielleicht auch sogar von den Geschlechtern. Da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Entwicklungsphasen. Und genau, das zum Thema Frühreif finde ich auch mega interessant. Ich weiß ganz genau, oder ich glaube, jeder kann so von sich in seiner Schulzeit sagen, wer da so vielleicht ein bisschen früher in die Pubertät kam und wer vielleicht eher so ein bisschen später in die Pubertät kam. Und ich weiß nicht, ich finde das so schwierig, das zu vereinheitlichen. Deswegen bin ich super interessant, was du uns jetzt darüber erzählst.
Ja, ich muss auch ganz kurz an der Stelle fragen, so warst du, würdest du dich selber als frühreif bezeichnen oder warst du frühreif? Warst du oder warst du eher so eine Spätzünderin?
Also ich glaube, Spätzünderin war ich auf jeden Fall nicht, aber frühreif glaube ich auch nicht. Also ich erinnere mich noch echt gut, dass in der 5. Klasse, da hatten wir Schwimmunterricht und da konnte eine nicht mitkommen. Oder die hat halt vermehrt, konnte sie daran nicht teilnehmen, weil sie eben schon ihre Periode hatte. Und ich weiß, ich war da zu dem Zeitpunkt, jetzt muss ich überlegen, ich glaube irgendwie 10 oder so. Ist man mit 10 in der 5. Klasse? Ich glaube ja. Und ich fand das super früh. Ich fand das super, super früh und ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Und ja, das war so mein erstes Kenntnis von, oh mein Gott, sie ist schon in der Pubertät und ich noch nicht und ich Immobil und so. Also ich glaube, so im Vergleich zu meinen anderen Mitschülern war ich jetzt nicht frühreif, aber ich war definitiv auch nicht spätreif. Ich glaube, ich bin so richtig in der Mitte. Ich glaube, also ich würde mich wirklich als klassischen Teenager bezeichnen, so mit 13, mit 13, mit dem ersten Teenager, war ich auch in der Pubertät, würde ich sagen.
Okay, verstehe. Nee, ich finde es auch krass, weil das, was du ja gerade beschrieben hast, ne, so das erstmal die Periode zu bekommen, ich finde, das ist ja auch bei Kindern oder Jugendlichen, ich meine Frauen explizit, bei Mädchen, jungen Mädchen explizit, immer so der Anhaltspunkt für, ab jetzt beginnt die Pubertät, ab jetzt startet so die Jugend. Ne? Aber vielen Dank auf jeden Fall für den Insight. Ne? Und ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal mit der strafrechtlichen Definition beginnen. Rechtliche Definition eines Jugendlichen ergibt sich erstmal aus dem Anwendungsbereich des Jugendstrafrechts. Und dazu möchte ich jetzt mal ganz kurz erklären, wie so die gesetzliche Grundlage überhaupt aufgebaut ist. Also wir haben in erster Linie das Strafgesetzbuch. Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder und das gilt auch für alle Personen gleich. Also da sind dann so Sachen festgehalten, wie zum Beispiel Diebstahlverbot oder das Verbot, andere Menschen zu verletzen und so weiter. Und darauf folgt dann die Strafprozessordnung, das ist die StPO. Und in der sind allgemeine Regeln für ein Strafverfahren festgelegt. Das heißt, es klärt die Bedingungen der Verfahren. Also ab wann kann jetzt zum Beispiel eine Durchsuchung durchgeführt werden oder jemand festgenommen werden. Und damit so auf gleicher Ebene kommt das Jugendstrafrecht ins Spiel. Denn im Jugendgerichtsgesetz, also dem JGG, sind dann die gesetzlichen Sonderregelungen für die Verfahren gegen junge Straftäterinnen und Straftäter festgehalten. Und das JGG umfasst Personen zwischen 14 und 18 als Jugendliche und zwischen 18 und 20 Jahren tatsächlich auch nochmal heranwachsende Personen. Was dann nochmal explizit so den gewissen Paragraphen, also hier Paragraph 1 JGG festgehalten ist, falls irgendjemand nachschauen möchte. Und worauf es auch nochmal aus dem Paragraph 19 des StGB verwiesen wird. Also im StGB wird auch nochmal auf das JGG verwiesen, was so die Personengruppen Jugendliche und Heranwachsende angeht. Also das heißt, wir haben jetzt StGB ganz allgemein und dann eben so Strafprozessordnung, also Verfahrensordnung und JGG, Jugendgerichtsgesetz auf einer Ebene.
Okay, und also wenn ich das nochmal richtig verstanden habe, alles unter 14 ist nach dem JGG ein Kind, alles zwischen 14 und 18 ist ein Jugendlicher oder eine Jugendliche und alles zwischen 18 und 20 ist dann noch Heranwachsender. Also selbst mit der Volljährigkeit kann auch noch das Jugendstrafrecht dann gelten, richtig?
Genau, genau. Da. Also man geht in diesem Altersbereich auch immer noch davon aus, dass die Persönlichkeitsentwicklung nicht abgeschlossen ist. Und ja, eben, also demnach qualifizieren sich eben Personen unter 14, ab 14, Entschuldigung, dieser Altersgruppe als strafmündig. Aber das ist jetzt nicht die einzige Bedingung für die gesetzliche Strafmündigkeit. Melle, was glaubst du denn, braucht man noch, um strafmündig zu sein?
Also, wie ich mir das vorstellen konnte, und wir haben ja eben auch schon über Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gesprochen, kann man das ja gar nicht anhand eines Alters festlegen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass halt auch geguckt wird, wie ja, entwickelt das Kind ist. Also ich weiß zumindest, dass es bei der Kategorie 18 bis 20 Heranwachsende, dass es da ja dazu kommt, dass dann explizit im Einzelfall geguckt wird, okay, inwiefern ist diese Person denn überhaupt schon als Erwachsene geltend? Also nur wenn sie 18 ist, heißt sie ja nicht, dass sie volljährig und damit auch wie eine erwachsene Person sich verhält, sondern es gibt Kinder, die sind zurückgebliebener oder spätentwickelter oder haben eine, weiß ich nicht, eine Lernschwäche etc. Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass da auch nochmal in der Strafmündigkeit geguckt wird, wie das Kind in der Persönlichkeit und in der Reifung wirklich ist.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt, weil eine weitgehend übersehene Voraussetzung bildet auch, dass ich nenne es jetzt mal juristisch unkorrekt, das Einsichtsvermögen. Also es gibt jetzt keinen juristischen festen Terminus dafür, aber durchaus eben eine Definition, die da gemäß Paragraph 3 auch nochmal im JGG besagt, dass der oder die Jugendliche zur Zeit der Tat bereits in der Lage gewesen sein muss, das Unrecht der Tat einzusehen und eben nach dieser Einsicht gehandelt hat. Also wenn es vor Gericht den Eindruck jetzt erweckt, dass der oder die Jugendliche keine Einsicht zum Tatzeitpunkt hatte, ist von keiner Strafmündigkeit auszugehen, auch wenn sie jetzt vielleicht schon 14 ist. Und ehrlich gesagt, da gibt es für mich auch Sinn, weil wenn ich mich selber als mündig bezeichne, dann geht das für mich auch damit einher, dass ich mir meiner Handlung und auch meiner Entscheidungsfähigkeit bewusst bin und erst dadurch für sie auch verantwortlich gemacht werden kann.
Mhm.
Ne? Okay, anyway, es soll am Ende dieses Exkurses ins Strafrecht natürlich auch nochmal um die Zielsetzungen gehen und dementsprechend diese auch verdeutlicht werden. Denn das Jugendstrafrecht zielt darauf ab, junge Menschen zu resozialisieren, anstatt sie nur zu bestrafen bzw. zu sanktionieren. Und dementsprechend enthält es auch spezielle Regelungen und auch Maßnahmen, die der Rehabilitierung förderlich sind, wie zum Beispiel Weisungen. Also das sind dann so Erziehungsmaßregeln. Das heißt, es wird dann eine Weisung zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder an einer suchtherapeutischen Maßnahme erteilt oder auch die Anordnung einer Wohngruppe bzw. dieser Wohngruppe beizutreten. Merle, kennst du denn auch noch Maßnahmen? So ist dir das auch schon mal begegnet in irgendwelchen Kontexten?
Ja, also ich hätte jetzt klassisch unter so Maßnahmen irgendwie eher verstanden, dass das so Sozialstunden gibt, also so allgemein oder gemeinnützige Arbeit und irgendwie ja Arbeitsmaßnahmen, in denen die Person halt was für die Gesellschaft tut und damit auch wieder so ein bisschen den Zweck erlangt, für andere was zu tun und sich der Gesellschaft auch wieder einzufinden.
Nee, auf jeden Fall. Das ist auch unter Zuchtmittel zu fassen. Also das sind eben, wie du gesagt hast, Sozialstunden oder da können zum Beispiel auch Zahlungen kleiner Geldbeträge oder zum Beispiel auch Jugendarrest geht damit einher. Und Jugendarrest geht dann jedoch bis höchstens 4 Wochen in der Jugendarrestanstalt. Da gibt es dann zum Beispiel auch eine Betreuung von Sozialarbeiten. Was glaubst du, ist denn so das härteste Mittel?
Ja, also ich schätze mal schon, es gibt ja auch Jugendanstalten, also dann die Haft an sich.
Ja, genau, das ist vollkommen richtig. Also es ist eine Jugendstrafe gemäß Paragraph 17 JGG. Also nicht wundern, ich sage das immer nur so dazu, falls ihr das mal irgendwie nachschlagen wollt, aber es tut jetzt nicht zur Sache. Und bei der Jugendstrafe ist es so, dass die zumeist verhängt wird, wenn eben die Entwicklung des Jugendlichen auf massive psychosoziale Probleme hinweist oder die Straftat sehr schwerwiegend war, also es sich zum Beispiel um ein Tötungsdelikt oder ähnliches handelt. Und die kann entweder auf Bewährung stattfinden oder wenn dann eben jetzt während dieser Bewährungszeit die oder derjenige nochmal eine Straftat begeht, andernfalls auch eben direkt dann eben ihre Jugendstrafe, beziehungsweise diese Strafe im Jugendgefängnis verbüßen muss.
Also ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Mhm. Also ein Jugendstrafrecht, das ab 14 gilt bis 18 und dann aber zwischen 18 und 20 noch rückwirkend gelten kann, aufgrund Einschätzung dann eines Einzelfalls. Und du hattest ja noch gesagt, als zweite Option oder als zweites Kriterium ist dann noch das Einsichtsvermögen, was ja auch abhängig ist von der Person selber, was dann auch dazu beitragen kann, wie bewertet wird am Ende oder geurteilt wird, ist hier, glaube ich, der richtige Begriff. Und es gibt im Jugendstrafrecht also mildere Strafen, die eher so, wie du schon gesagt hast, diese Trainings oder Kurse so, oder dann auch mittlere, sag ich mal, Strafen von Sozialstunden bis eben so Arrest. Arrest ist ja die höchste Sache.
Nee, Jugendarrest ist auch noch mal kleiner. Das ist eine Jugendarrestanstalt, wo es auch noch so eine Betreuung von Sozialarbeitern gibt und so.
Und das Höchste sind dann wirklich richtige Haftstrafen?
Ja, genau.
Okay, alles klar. Ich glaube, das fasst das noch mal ganz gut zusammen.
Aber diese Haftstrafen, die werden jetzt auch nicht in einem ganz normalen Gefängnis abgesessen, sondern das ist dann auch noch mal speziell ein Jugendgefängnis, eine Jugendanstalt. Genau, also so viel erstmal auch zur strafrechtlichen Definition von Jugend. Jetzt gibt es natürlich auch noch eine soziologische Umreißung der Jugend. Und also die Jugend, von der wir sprechen, gab es ja als gesellschaftliche Lage nicht schon immer, sondern sie ist ja vielmehr eine Erfindung der Moderne und wird erst seit weniger als 2 Jahrhunderten als eigenständige Lebensphase begriffen. Und Jugend ist also eigentlich das Produkt der Industriegesellschaft, beziehungsweise als Produkt der Industriegesellschaft zu verstehen, die sich durch das Vermögen beziehungsweise die Qualifizierung arbeiten zu können bestimmt hat. Das heißt, zunächst befand man sich in der Vormoderne noch in einer Dichotomunterscheidung, sprich schwarz-weiß, also entweder man war ein Kind oder man war ein Erwachsener. Und die Übergänge waren dann auch richtig kurz und funktional und es gab keine längere Zwischenphase. Und mit der Industrialisierung etablierte sich dann eine Trennung zwischen Ausbildung und Arbeit und ja auch einem institutionalisierten Bildungssystem, in dem die Jugendlichen dann separiert wurden, also die Entstehung von Schülerinnen und Studierenden und Lehrlingen sich ausgebildet hat. Und dadurch wurde Jugend zu einem gesellschaftlich produzierten Übergangsraum. Also Jugend ist jetzt sozusagen die Etablierung einer Übergangsphase, in der Bildungseinrichtungen besucht werden. Wenn wir uns jetzt halt zurück ins 19. Jahrhundert versetzen, dann ist das ja eben die Zeit der Industrialisierung. Dann entsteht Jugend seitdem, wie gesagt, zunehmend als eigenständige Lebensphase infolge der Trennung zwischen Familie, Schule, berufliche Ausbildung und Erwerbsarbeit. Und die sogenannte Adoleszenz markiert dabei die Lebensphase des Übergangs, in der die jungen Leute trotz biologischer Reife eben sozial und kulturell noch nicht als erwachsen angesehen werden.
Okay, also du hast jetzt ja auch nochmal so die soziologische Perspektive gebracht. Ich glaube, das ist auch richtig wichtig, weil die juristische ja auch ja sehr abgegrenzt ist und wir ja eben schon festgestellt haben, also Jugendlich und Kind sein, das sind einfach Begriffe, die sind sehr schwammig und so weiter. Aber wenn wir jetzt also von Adoleszenz, also von der Jugend sprechen, dann meinen wir also den entwicklungsbedingten Transformationsprozess, also vom Kind zum Erwachsenen und dadurch bildet sich ja auch ein Erwachsensein oder ein individueller Lebensentwurf heraus, den jedes Kind dann vollzieht. Und man spricht ja dann eben von der Fähigkeit, sein eigenes Leben zu gestalten. Ich glaube, da sieht sich auch jeder wieder durch seine eigene Pubertät, dass es eben ja so eine Transformation ist einfach. Okay, aber wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zurückgucken, also du hast jetzt ja einfach die Begrifflichkeiten erklärt, einmal im juristischen Sinne und auch einmal so ein bisschen in dem Sinne, wie wir Jugend verstehen in unserer Gesellschaft. Aber ich habe ja am Anfang diesen Fall beschrieben, wo diese beiden ja sehr jungen Kinder dann eine Mitschülerin ermordet haben oder getötet haben. Kann man denn jetzt hier in Deutschland sehen, dass sich da Jugend- oder Kinderkriminalität, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, dass die steigt? Weil ich glaube, ich habe jetzt auch schon echt vermehrt mitbekommen, dass gerade die AfD, aber auch so ein bisschen die CDU eben oftmals propagiert, dass eben diese Zahl an Kinderkriminalitätsfällen zunimmt, so wie wir es ja auch dann in dem Fall der beiden Schülerinnen gesehen haben. Und auf diesen Fall kommen ja auch viele PolitikerInnen zurück, wenn sie sich auf Kinder- oder Jugendkriminalität beziehen.
Ja, so das ist eben so diese Frage, so hat die Kinder- und Jugendkriminalität tatsächlich zugenommen? Da muss ich dich jetzt erstmal vorher abfragen, ob du in deiner Jugend überhaupt schon mal eine Straftat begangen hast. Also hast du schon mal was gestohlen oder dich ja womöglich gewalttätig gegenüber anderen Kindern geäußert? So, ich werde jetzt am Ende dieses Kapitels hier auch noch diese Frage beantworten, aber erstmal meine Frage an dich.
Ja, also ich Ich wünschte, ich hätte jetzt hier so viel zu erzählen.
Nein.
Ich war, glaube ich, einfach zu lieb. Ich bin ja auch die Älteste von drei anderen Geschwistern. Ich hatte irgendwie, glaube ich, zu viel Schiss. Ich war schon ein kleiner Schisser als Kind. Doch ich wollte auch immer alles überrichtig machen. Also ich glaube, es hätte gar nicht in mein Bild reingepasst. Aber ich glaube, so die einzige Sache, die ich dir jetzt nennen könnte, ist halt so zwei klassische Dinge, glaube ich. Das eine ist halt, wie gesagt, unter dem eigentlichen Alter, wo man es darf, was trinken oder halt auch Alkohol kaufen. Ich weiß gar nicht, ist das eine Straftat? Ich glaube nicht, ne? Aber das war schon so das höchste der straftätlichen Gefühle, die ich mit 14 oder 15 Jahren hatte. 15, 14.
Also ich würde sagen, es ist ein Bagatelldelikt, aber da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück.
Und das andere ist ohne Führerschein fahren.
Ja, Klassiker, Klassiker. Ohne Führerschein fahren.
Also mit 17, ne? Ich hatte schon einen Führerschein, aber halt nur in der Probe, also halt mit begleitetem Fahren.
Also war das trotzdem noch rein rechtlich ja okay, oder?
Nee, weil dafür müssen ja die Eltern mitfahren.
Ah, aber du hast deine Begleitperson aber nicht mitgenommen.
Nee, nee,
Ja,
genau. Ich bin halt
genau.
dann alleine gefahren.
Oh mein Gott, du Gangster.
Yes.
Wow. Hey, crazy. Ja, also da war ich schon deutlich krimineller als du, bin ich ehrlich.
Das bildet hier.
Ja, also ich habe auf jeden Fall, oh mein Gott, ich hoffe, dass mein zukünftiger Arbeitgeber ja nicht zuhört, ne? So, ja, so, sie hat schon mal sich ganze Straftaten aufschreiben. Nein.
Bestimmt alle verjährt.
Aber ich habe, ja, obwohl ich eigentlich relativ gesehen auch ganz lieb war, weil ich habe aus Versehen immer geklaut. Einfach. Ich habe aus Versehen mal eine Nivea-Creme bei Rossmann mitgehen lassen. Da bin ich, also da habe ich mich dann auch entschuldigt für, ne? Also bin ich wieder zurückgerannt. Nee, auf jeden Fall bei Rossmann, also die Kassiererin, die war dann auch so ein bisschen perplex. Die dachte sich auch so, hä? Das war vor allem auch nicht so eine weiße Normalpackung von Nivea-Creme, sondern das waren so diese kleinen Reisegrößen.
Wie viel hat die kostet? 30 Cent.
Probably. Also es war schon wirklich. Ja.
Hast du nicht eben noch angegeben, dass du voll die. Hattest du nicht gerade eben Angst vor deinem zukünftigen
Wir
Arbeitgeber?
müssen uns ja, wir müssen uns ja steigern. Ja, dann habe ich auf jeden Fall mal mitgemacht, als Kinder so Zitronen aus einem privaten Garten gestohlen haben. Dann sind wir weggerannt mit den Zitronen. Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, so, das klingt jetzt wirklich ein bisschen hart, härter als das eigentlich war. Aber ich glaube, dass viel mehr Kinder in ihrer Kindheit mal so Täter, gewalttätig waren auch. Also, hä, als ob du jetzt nicht irgendwie mal jemanden so eine gepfeffert hast oder so.
Nee.
Oder dann hat man sich da irgendwie so halb auch aus
Aus Notwehr.
Notwehr, jetzt wird's ja
Genau.
auch schon so
Ja,
richtig
jetzt
juristisch.
kommt's. Nee, weil das war im Kindergarten. Da habe ich einem Mitschüler, es ist ja nicht, mit Kindergartenkind, einem anderen Kind habe ich eine Metallschaufel aufs Gesicht geschlagen, weil dieses Kind mich halt sehr kritisiert hat, also über Wochen.
Okay.
Und meine Geschwister sind da auch so ein bisschen mit eingegangen, aber ich als die Älteste habe mich dann mit der Schaufel selbst gewehrt. Muss aber auch dazu sagen, meine Kindergärtnerin, die liebe Beate, die war auf meiner Seite und hat gesagt, selber schuld.
Ja, das ist gut. Das
Ja, es ist gut für mich.
ja, für dich. Ja, aber andere Zeiten, ne? Ich glaube, heute würdest du nicht mehr so leicht davon kommen, denn würde hier erstmal so ein sehr konstruktives Streitschlichtungsprogramm durchgeführt werden.
Ja, ich wäre direkt das Haukind.
Ja, oh mein Gott, Label. Nee, aber also das erinnert mich, weil im Kindergarten habe ich tatsächlich, und das ist jetzt auch der letzte Punkt, den ich hier nenne für meine Delinquenz, ich habe so Backsteine von einer Baustelle zerbrochen und dann habe ich auch Verbot bekommen auf den, ich sag jetzt mal Pausenhof. Ich weiß, dass es dafür bestimmt eine andere Bezeichnung gab, aber ich durfte nicht mehr raus. Nee, aber ja, schön, dass wir drüber gesprochen haben, ne? Ja, also ich habe ja gerade eben schon Delinquenz genannt, ne? Also im Zusammenhang mit Jugendlichen reden wir mithin auch oft von Delinquenz, wenn wir von Jugendkriminalität oder Kinderkriminalität reden.
Was ist Delinquenz?
Jugendkriminalität.
Okay.
Also der Begriff stammt auch aus dem angloamerikanischen Jugendstrafrecht, Ende des 19. Jahrhunderts und soll eben Gesetzesverstöße Jugendlicher von kriminellen Handlungen Erwachsener abgrenzen. Also Delinquenz meint wirklich auch explizit nur Kinder- und Jugendkriminalität.
Und ist die jetzt in den letzten Jahren in Deutschland gestiegen?
Also, da gibt es ja einige Statistiken dazu, ne? Zum Beispiel die polizeiliche Kriminalstatistik für 23. Und die verweist ja eben auf eine deutlich gestiegene Kinder- und Jugendkriminalität in Deutschland. Also, dass sie gestiegen ist, das kommt nicht von irgendwoher. Und in Fachkreisen spricht man hier statistisch auch immer von einer tatverdächtigen Belastungszahl. Das nennt man auch kurz TVBZ pro 100.000. Also, wie viele Tatverdächtige pro 100.000 gab es? Und dann wird das eben statistisch umgerechnet, ne? Oder statistisch verarbeitet. Und so wurden eben gut 104.000 tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren ermittelt. Also es ist ein Zuwachs von 12% im Vergleich zu 2022. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 sind es dann sogar 43% mehr. Also bei Jugendlichen von 14 Jahren bis zur Volljährigkeit liegt die Zahl mit rund 207.000 Tatverdächtigen ebenfalls deutlich über den Vorjahren. Und so. Und ich glaube, es klingt jetzt erstmal shocking. Aber dazu sollten wir auch auf die Ursachen der Kinder- und Jugendkriminalität verweisen. Und ich benenne hier auch bewusst beide Altersgruppen, denn sie sind ja gleichermaßen betroffen, also von Kindern und Jugendlichen. Ja, also was sind denn überhaupt so die Ursachen der gestiegenen Jugendkriminalität? Und da wurde ja jetzt halt gerade eben auch schon Corona genannt. Und wenn wir uns den Anstieg anschauen, dann sehen Expertinnen und Experten auch, also auch das Bundeskriminalamts BKA, zumeist vor allem eben das Ende der Corona-bedingten Einschränkungen als eine der Ursachen für die Zunahme von Straftaten. Und ein Argumentationsstrang wäre da, es seien halt mehr Menschen im öffentlichen Raum unterwegs gewesen nach Beendigung der Corona-Maßnahmen. Und das hat dann mehr Anlass dazu geboten, wieder Straftaten zu begehen, ne? Weil du kommst jetzt erstmal wieder raus. You're breaking free. Aber das allein wäre ja ein bisschen nuts und deswegen muss man auch mit einberechnen, dass Kinder und Jugendliche mit erhöhten psychischen Belastungen als Folge der Corona-Maßnahmen zu kämpfen hatten und ja auch immer noch haben. Und das wiederum könne sich dann auf die Anfälligkeit, Straftaten zu begehen, ausgewirkt haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal kurz auf den Kinder- und Jugendpsychiater Marc Alroggen verweisen, der die gestiegenen Kriminalitätsrate auch auf mögliche Nachhol- und Folgeeffekte aufgrund von Corona zurückführt und aber auch auf die sozialen Schieflagen für Familien in dieser Zeit hinweist. Also ja, genau, dann haben wir aber natürlich neben diesem großen Punkt Corona auch noch wirtschaftliche und soziale Belastungen, die sich in dieser Thematik breit machen, beispielsweise durch gestiegene Preise oder auch in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind ja viele Familien auch an ihre Grenzen gekommen und das bestätigt der Jugendpsychiater Marc Alroggen auch nochmal. Aber auf diesen Punkt kehre ich dann auch nochmal später zurück. So, was ist jetzt denn eigentlich so die Faktenlage? Denn man muss sich natürlich auch erstmal mit der Art des Delikts auseinandersetzen, die da zumeist in den Statistiken die hohen Zahlen ausmachen. Und da gibt es halt auch noch Leute wie den Kriminologen Tobias Singelnstein und der zeigt nochmal eine neue Perspektive auf, denn er sieht jetzt in den Zahlen eigentlich wenig Grund zur Sorge. Denn wenn man sie mit Daten von vor etwa 25 Jahren vergleicht, also um die Nullerjahre, so um den Dreh, ne, Gen Z Geburtsstunde, sagt er so, sind wir heute noch immer auf einem sehr niedrigen Stand, was tatverdächtige Kinder und Jugendliche angeht. Also Zitat 2001, 2002 hatten wir eigentlich sehr viel höhere Zahlen. Insofern kann man aus kriminologischer Sicht sagen, das sind jetzt keine dramatischen Werte. Also er gibt auch nochmal Entwarnung. Zumal es sich ja eben auch meist um Bagatelldelikte handelt, die einen Großteil der Jugendlichen, also wahrscheinlich wie Melo, du und ich jetzt auch gerade schon eingangs besprochen, durchgemacht haben. Und da fragt man sich natürlich auch, was sind denn überhaupt jetzt so Bagatelldelikte? Was wird da so angesehen? Was fällt dir so ad hoc ein, Merle, wenn du so den Begriff Bagatelldelikt hörst?
Also ich meine, also ich muss ehrlich sagen, ich habe davon noch nie gehört, aber du hast ja eben bei dem Fall von mir mit dem Alkoholmissbrauch, also dass ich ja Alkohol konsumiert habe, bevor das erlaubt war, dass das ein Bagatelldelikt ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann das Bagatelldelikt einfach Fälle sind, in dem ja etwas begangen wurde, wie zum Beispiel eine Ordnungswidrigkeit, etwas, was noch nicht ja eine Straftat ist.
Also zu Bagatelldelikten zählen auch Straftaten und dazu kann ich jetzt auch mal gerne eine Statistik nennen, aber du bist schon mal so auf dem richtigen Riecher. Es gibt nämlich eine Studie von der KFN, also dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, die eine Befragung bei Jugendlichen durchgeführt hat zur selbstberichteten Delinquenz von Jugendlichen der Jahrgangsstufe 9 in Niedersachsen. Jetzt pass auf, also es gaben tatsächlich 22,9% der Schüler und 12,5% der Schülerinnen an, in den letzten 12 Monaten mindestens einen der folgenden Delikte begangen zu haben. Und da sehen wir jetzt auch schon, also was das Spektrum der Bagatelldelikte eigentlich abdeckt, also Körperverletzungen. Aber da muss man jetzt auch differenzieren, es handelt sich hierbei immer nur so um leichte Körperverletzungen. Also das wird dann auch je nach Fall immer neu bewertet. Dann Sachbeschädigung, Ladendiebstahl, Graffiti-Sprühen, Diebstahl allgemein, Drogenverkauf, Körperverletzungen im Kollektiv, also auch Gruppen, Raub, Fahrzeugdiebstahl und sexuelle Belästigung und Erpressung. Und wenn man jetzt zum Beispiel illegales Downloaden, also 37,5% waren da männlich und 27,6% weiblich, und Fahren ohne Fahrschein, also auch bei beiden Geschlechtern knapp 30% hinzuzählt, dann waren es knapp 50% der männlichen und 45% der weiblichen Jugendlichen, die angaben, im letzten Jahr straffällig geworden zu sein. Fazit ist, man muss hier sagen, dass eben schwere Straftaten, wie sie jetzt zum Beispiel die AfD bei ihrer Vorlegung des Gesetzesentwurfs vorgebracht haben, eine Ausnahme in den Statistiken verbleiben. Also wir sprechen hier eben dann bei schweren Straftaten von schwerer Körperverletzung und Tötungsdelikten. Was aber passiert ist, dass vor allem solche Taten auf jeden Fall medial gepusht werden. Und das führt uns eigentlich auch schon zur Debatte, also so Pro und Contra von der Herabsetzung der Strafmündigkeit. Und nachdem wir jetzt auch einige Zahlen gehört haben, ist meine Frage an dich, Merle, was sagst du zum Thema Strafmündigkeit eigentlich? Also wie stehst du zu einer Herabsetzung der Strafmündigkeit, das Strafmündigkeitsalter von 14 Jahren? Also ich habe mir hier schon eben ein paar Argumente aufgeschrieben, aber ich wüsste jetzt trotzdem gerne nochmal, wie du auf das Thema blickst.
Also ich finde es super spannend, weil jeder von uns war mal Kind und jeder kann sich ja auch hineinversetzen, dass man eben super unterschiedlich war als Kinder. Also ich würde mich zwar nicht als frühreif bezeichnen, aber ich würde mich schon als sehr schuldbewusst oder verantwortungsbewusst in einem jungen Alter bezeichnen. Also ich glaube schon, dass ich mit 9 oder 10 Jahren definitiv verstanden habe, was richtig und was falsch ist. Und ich verstehe aber auch total, dass es halt andere Kinder und Jugendliche gibt, die da eben viel später das richtig und falsch und ja, was ist so die Norm, verstehen. Und deswegen finde ich das halt immer noch super schwierig, das auf dieses Jahr 14 zu beziehen. Weil, also ich bin ganz ehrlich, ich hätte mit 10 schon verstanden, dass es nicht in Ordnung ist, was ich hier gerade mache, wenn ich gerade eine Schülerin von mir ersteche. Ne? Also das wäre für mich ganz klar gewesen, dass ich damit mit 12, wie das eine Mädchen da war, schon verstanden hätte. Und dann verstehe ich aber auch wieder vollkommen, wenn andere eben in dem Alter noch nicht so weit sind. Und das hängt ja auch immer super viel ab von, sage ich mal, der Bildung, also wie, in welchem Bildungsstand man sich befindet, aber auch aus welchem Haushalt man kommt, wie man sozialisiert wurde, auch vielleicht mit Geschwistern. Also ich weiß nicht, bei meinen 3 Geschwistern wurde mir halt sehr viel auch antrainiert, was so richtig und falsch angeht und auch so sich zu entschuldigen und zu erkennen, wann jemand anderes verletzt ist von der Handlung, die man selbst tut. Also da sind so viele Faktoren drin, dass ich das eigentlich total schwierig finde, dass es da so eine Begrenzung oder so ein festes Alter für gibt.
Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, weil eben diese genaue Altersgrenze ist ja genauso willkürlich gezogen wie zum Beispiel beim Wahlalter. Ja. Also erstmal. Aber das bestätigt zum Beispiel auch eine Jugendrichterin, Maria Kleinmann am Amtsgericht Neustadt. Also sie sagt, wir brauchen eben erstmal einen gewissen Reifegrad bei jungen Menschen, um sie dann auch bestrafen zu können. Und gesetzlich legt man den Punkt halt am 14. Geburtstag oder am 14. Lebensjahr fest. So, jetzt gibt es natürlich auch einige Unionspolitiker, wie den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, also Herbert Reul. Und die bestätigen implizit auch den zweiten Teil dieser Aussage, also den Ansatz des Bestrafens als Funktion des Strafrechts, indem sie eben auf das Verantwortungsprinzip eingehen und auf einen Abschreckungseffekt verweisen wollen. Er sagt hier, Zitat, wenn immer mehr Kinder und Jugendliche Bomben bauen oder jemanden ein Messer in den Bauch stoßen, dann kann man nicht sagen, der hat gar keine Verantwortung. Was denkst du zu dem Zitat, Melle?
Ich finde es immer noch schwierig, da jetzt von Verantwortung zu sprechen. Das ist ja das, was ich eben meinte, also entweder Kinder haben halt ein Verantwortungsbewusstsein oder nicht. Das hängt ja nicht davon ab, ob sie jetzt eine Bombe bauen oder jemanden ein Messer in den Bauch rammen. Also ich finde die Aussage jetzt so ein bisschen abgebrochen. Also ja, weiß ich nicht genau. Aber ich verstehe natürlich im Ansatz, was er meint. Also ich finde, ich würde das auch als unfair empfinden, wenn jemand schon mit vollem Gewissen gehandelt hat und man das mitbekommt und die Person aber einfach 13,5 ist und dann nicht strafmündig ist.
Ja, also dieser Gerechtigkeitsgedanke, der wird jetzt auch gleich, also auf den komme ich auch gleich nochmal zurück. Also ich sehe auf jeden Fall die Punkte, ne? Also um jetzt mal ein paar Punkte zur Herabsetzung der Strafmündigkeit zu nennen, werde ich jetzt gleich mal fortfahren, aber ich werde dann auch, weil ich tatsächlich auch hier meine so ein bisschen persönliche Ansicht mit reinbringe, auch gleich das Gegenargument nennen. Genau, also Als ersten Punkt habe ich hier angeführt den Abschreckungseffekt. Und da würde ich auch direkt sagen, dass man sich bei dem Abschreckungseffekt natürlich die Frage nach dem Sinn des Strafrechts stellen muss. Also es soll hier ja um eine Beruhigungsfunktion der Bevölkerung gehen. Jetzt gibt es aber dann zum Beispiel auch aus der Soziologie, Sozialpsychologie und auch der Pädagogik Stimmen, die sich einig sind, dass eine Einsichtsfähigkeit und eine Steuerungsfähigkeit nicht so ausgeprägt sind, als dass sie sich im Sinne des Strafgesetzbuches strafbar machen können unter 14. Und an dieser Stelle muss halt auch bereits gefragt werden, worum es uns halt in der Gesellschaft geht, wenn wir ein Jugendstrafrecht ausdehnen würden. Also geht es darum, dass wir soziale Normen vermitteln oder geht es wirklich einfach nur um eine Bestrafung? Und ich glaube schon, dass es uns primär um soziale Normen geht und die vermitteln sich ja denkbar schlecht eben durch harte Sanktionen oder Abschreckung, sondern die sind ja eher das Produkt eines erzieherischen Prozesses und dazu gehört für mich halt keine harte Bestrafung, sondern eher langfristige Hilfsmaßnahmen und Zuwendung. Also in Bezug auf die Familie, das soziale Umfeld oder auch psychologische Unterstützung. Dann wird oft eben auch gesagt, dass Kinder frühreifer sind und auch dementsprechend behandelt werden müssen. Und da frage ich mich halt auch bei dem Argument, wie, ja, also das ist schon ziemlich unterkomplex gedacht und das hast du ja jetzt eigentlich auch schon sehr gut herausgearbeitet, weil dieser Reifegrad, von dem wir sprechen, der ist ja so unterschiedlich bei Kindern ausgeprägt und auch an sich sehr mannigfaltig und dann muss man sich ja eben fragen, was meint Reife? Und nachdem du schon ein paar Punkte genannt hast, möchte ich auch noch mal ganz kurz auf ein paar Facetten eingehen. Also es gibt hier die kognitive Reife, da meint man zum Beispiel abstraktes Denken, eine emotionale Reife, eine soziale Reife, eine moralische Reife und auch eine identitäre Reife. Also letzteres meint zum Beispiel, wie sich auch das eigene Selbstbild stabilisiert in diesem Entwicklungsprozess oder ob man Werte herausgebildet hat, einen Wertekompass, wie auch so die Zukunftsorientierung ist, ne? So, und all diese Dimensionen, die ich gerade genannt habe, die entwickeln sich ja auch nicht synchron zueinander. Also es ist ja nicht so, ach ja, okay, Tag X und dann habe ich auf einmal alle reife Facetten abgedeckt und bin reif, ne? Was jetzt aber Kinder zum Beispiel heute tatsächlich früher haben, ist eben der Zugang zu politischem Wissen, zu Sexualität, Gewalt, also das geht auch vor allem auch auf so eine emotionale Reife zurück. Also sie werden halt emotional vielleicht reifer, weil sie vielleicht auch zum Beispiel durch Medien viel früher damit konfrontiert werden. Aber da muss hier ja zum Beispiel auch die Unterscheidung zwischen Reife und Verfrühung getroffen werden. Also dann haben wir hier Reife auf der einen Seite als eine strukturierte und auch eine integrierte Entwicklung. Also das ist so eine wachsende innere Kohärenz. Das heißt, ich bilde so eine gewisse Festigkeit aus und wachse mit meinen Herausforderungen in einer angemessenen Pace. Oder wir haben hier eben diese Verfrühung, also auch genannt Precocity. Also das ist quasi eine verfrühte Konfrontation mit erwachsenen Themen, ohne aber die entsprechende Verarbeitungskapazität dafür zu haben. Und im Fazit muss man da halt auch sagen, dass sich vielleicht Kinder kognitiv und diskursiv viel früher solchen erwachsenen Themen ausgesetzt fühlen oder ausgesetzt sind, emotional und ja strukturell aber auch nicht dementsprechend mitentwickeln können. Genau, und dann haben wir auch so eine Teilargumentation, also dass quasi schwere Straftaten auf jeden Fall härter sanktioniert werden müssen, also Mord und Totschlag. Also wie stehst du dazu? Glaubst du, es sollte vielleicht auch härtere Strafen geben?
Also mit härter meinst du dann ja wahrscheinlich längere Haftstrafen.
Mhm, genau.
Und ich bin da tatsächlich immer der Meinung, dass eine Haftstrafe an sich halt nicht unbedingt was verändert. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Mhm. Ich war noch nie im Gefängnis. Und ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen. Aber wir sind ja in Deutschland sowieso darauf aus, die Menschen, die halt in der Haft sind, dann zu resozialisieren. Und ich glaube nicht, dass dann eine längere Haftstrafe was bringen würde. Was aber vielleicht was bringen würde, wäre eine längerfristige Betreuung. Also nicht diese komplette Abschottung von der ja, gesellschaftlichen Welt, sondern dass halt Kinder noch länger quasi überwacht werden in ihrem Verhalten. Oder zum Beispiel in Einrichtungen leben, wie du das am Anfang auch zum Beispiel gesagt hattest, die dann nur diesen Arrest haben, sodass man halt schon eine Funktion hat, die Person zu kontrollieren, um zu sehen, was tut sie, wie entwickelt sie sich. Und man hat halt auch wirklich so eine richtige Kontrollfunktion. Aber man bestraft die Kinder nicht im Sinne von, okay, wir nehmen dir jetzt jegliche Zukunftschancen oder Bildung. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt sinnvoll ist, aber ich verstehe auch schon, dass halt, dass, also wenn mein Kind ermordet werden würde von einem anderen Kind, würde ich da definitiv mehr Gerechtigkeit sehen wollen als vielleicht 1-2 Jahre in irgendeiner Jugendhaft, ne?
Ja, also erstmal, ich glaube auch, dass man auf jeden Fall mit komplexeren Hilfsmaßnahmen angreifen sollte. So meine Gegenargumentation wäre jetzt halt, dass man eben schon bereits sanktioniert und dass vielleicht bei Mord und Totschlag wirklich nur wenige Ausnahmefälle davon betroffen sind, aber alles, was darüber hinausgeht, da schließe ich mich auf jeden Fall deiner Argumentation auch an. Dann auch dieser Punkt Gerechtigkeit und Ausgleich für Opfer. Also es ist ja wirklich so, dass Strafverfahren gegen Jugendliche häufig eingestellt werden und es sorgt dann natürlich auch wieder für einen Aufschrei unter vielen Advokaten der Herabsetzung für Strafmündigkeit und es ist ja jetzt auch wirklich nicht so, dass ich hier diesen Punkt, dass man als Opfer oder auch als Familienangehörige des Opfers, als Bekanntenkreis des Opfers nicht auch trotzdem leidet, so das möchte ich irgendwie nicht herunterspielen, aber diese Einstellung der Verfahren liegt ja auch zum meisten Grund vor, denn es handelt sich ja erstens meistens um Bagatelldelikte und zweitens geschieht es ja auch in Verbindung mit dem Wissen, dass sich bei vielen Jugendlichen nur um eine Episode bzw. Phase handelt, der dann halt später sehr wenig Bedeutung im Erwachsenenleben zukommt. Und man will ja auch nicht bei jungen Menschen die Zukunft gleich als abgestempelte, verurteilte Straftäter verbauen. Und jetzt gibt es aber auch Fälle, in denen halt zumeistens ja eben eine zweite Partei betroffen ist und keine Ahnung, let's say eben, ja, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, sind halt schon Härtefälle, also, aber ich möchte jetzt auch mal ganz kurz nochmal so auf das, was ja prozentual viel häufiger stattfindet, auf diese Bagatelldelikte eingehen, also wenn Walter jetzt irgendwie hier im Zitronengarten oder was klaut und der verlangt dann eben Gerechtigkeit bzw. einen Ausgleich dafür, dann gibt es auch gesetzlich vorgesehen so einen Täter-Opfer-Ausgleich im JGG und da handelt es sich so um ein außergerichtliches Verfahren, bei dem der Konflikt, der eben dieser Straftat zugrunde liegt oder sich ja jetzt auch daraus entwickelt hat, von einer dritten Stelle, also einer Ausgleichsstelle bearbeitet wird. Und das Ziel ist es dann, zu einer für beide Seiten akzeptablen Vereinbarung über den Umgang mit den Folgen der Tat zu gelangen. Und typische Leistungen sind neben dem Reden über die Tat und ihre Folge auch das Zugeben der schädigenden Handlung und auch die Bitte um Entschuldigung. Also es klingt jetzt irgendwie alles so ein bisschen lapidar. Aber man kann zum Beispiel auch die Übernahme von kleinen Schadens ersetzen und Schmerzensgeldzahlungen verlangen. Und bei diesem Täter-Opfer-Ausgleich geht es halt viel um Einsicht und das Gefühl von Gerechtigkeit und auch die Verantwortungsübernahme. Und zumal man sich ja auch fragen muss, worum, und das ist eigentlich auch schon eingangs, was ich genannt habe, worum geht es uns im Jugendstrafsystem? Also was wiegt für uns mehr? Also es soll jetzt halt nicht so sein, dass ich die Schaffung eines Ausgleichs oder der Gerechtigkeit kleinreden will, aber ich muss ehrlich sagen, so es geht ja auch viel um den Täter als Kind dann in dem Fall. Ne? Also geht es uns auch darum, dass wir ein Subjekt der Gesellschaft wieder rehabilitieren wollen. Ne? Dementsprechend. Ich habe dann auch noch ein paar Kontragründe mitgebracht. Also was glaubst du, was ist denn so ein sehr pragmatisches Argument, was eigentlich gegen die Herabsetzung der Strafmündigkeit ja, geht?
Ja, also ich glaube, das, was ich eben schon gesagt habe, dass halt diese Strafen, die man dann den Kindern auferlegt, vielleicht in dem Alter auch einfach noch gar nichts bringen, sage ich mal. Die Person dann wieder auf den richtigen Lebensweg zu bringen. Also ich will da nicht sagen, dass es keine Strafen geben sollte, aber vielleicht sind die Strafen, die wir vielleicht auch haben, nicht die richtigen für ein 9-jähriges Kind. Ne? Vielleicht ist das auch noch ein Entwicklungsalter, in dem Kinder halt nicht in einem Jugendarrest sein sollten oder ja, in einer Haft. So, ne?
Ja, nee, das passt eigentlich ziemlich gut zu diesem Punkt, dass der Staat halt auch andere Möglichkeiten der Erziehungsmaßnahmen hat. Also zum Beispiel das Jugendhilferecht, aber eigentlich auch noch viel mehr und insgesamt, dass Härte allein völlig nutzlos ist. Also ich meine, diese Strafmündigkeit ab 14 Jahren, die hat sich ja schon seit 100 Jahren bewährt. Und da sagt zum Beispiel auch der Pädagoge Burak Yilmaz dazu, dass Räume wie die Jugendstrafvollzugsanstalt so als Katalysator wirken können. Also dass dann zum Beispiel straffällige Jugendliche reinkommen und so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl entwickeln unter kriminellen Jugendlichen, sowie zum Beispiel auch die Aneignung von weiterem Wissen. Und auch die Gewerkschaft der Polizei und Jugendrichter stimmen diesem Argument zu. Also dass halt Kinder zum Beispiel auch inzwischen frühreifer sein und daher auch früher Straftaten begehen und dementsprechend zur Verantwortung gezogen werden müssen, dem widersprechen die. Also heutige Jugendliche sind eigentlich genauso unsicher und emotional verletzlich und manipulierbar wie auch jetzt noch vor 50 oder 100 Jahren. Und ich finde, es geht auch ganz gut nochmal auf den Punkt der emotionalen Reife zurück, also diese verschiedenen Facetten der Reife. Was jetzt zum Beispiel aber auch wirklich das pragmatischste Argument ist, ist, dass halt ja eine Überlastung der Behörden auch dadurch erzeugt wird. Aber das ist jetzt, zählt mal ein bisschen weniger mit rein. Dann habe ich noch einen Punkt zu den Ursachen und den Hintergründen. Also jetzt hat nicht nur bezüglich der Steigerung der Kriminalität oder der Steigerung der Kriminalität in den letzten Jahren, sondern so allgemein. Also häufig sagt man ja zum Beispiel auch, dass Kriminalität bei ausländischen Jugendlichen primär oder vermehrt stattfinden. Und auch hier bedarf es einem differenzierten Blick auf das Argument als Ursache, weil es den eigentlichen Grund ja verschleiert. Also insofern ist zu sagen, dass ja Kriminalität bei ausländischen Jugendlichen schon höher ist, aber wenn man sie mit straffälligen gewordenen deutschen Jugendlichen aus vergleichbaren Sozialschichten vergleicht, sind die Unterschiede eigentlich unerheblich. Das heißt vielmehr, dass eben der soziale Hintergrund als der Migrationshintergrund ein Faktor für gesteigerte Kriminalität ist. Und dazu kommt auch, dass ausländische Jugendliche viel häufiger angezeigt werden als Deutsche und sowieso verstärkt polizeilicher Kontrolle unterliegen. Und abschließend kann man statistisch auch gar keine aussagekräftigen Werte dafür geben, die bezeugen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund eher straffällig sind, da ja nicht der Migrationshintergrund explizit erfasst wird, sondern die Erfassung nur mit einbezieht, ob die jeweilige Person einen deutschen Pass besitzt. Ja, genau. Und dann hatte ich ja eigentlich auch schon die sozialen Hintergründe ganz am Anfang angesprochen. Und hier muss man auch sagen, dass sich mehrere Expertinnen einig sind, wie zum Beispiel auch David Matzer und Dirk Halm als Soziologen. Beide geben eben an, dass zum einen die soziale Lage junger Männer sehr prekär ist im Kontext mit Kriminalität und eigentlich kaum hoch genug eingeschätzt werden kann. Und dass dieser Umstand auch schon seit über 50 Jahren in Bezug auf Forschungsergebnisse, die das so bestätigen, besteht. Sprich, dass Menschen, die jetzt in Armut aufwachsen oder auch in generellen Lebensbedingungen, die durch Benachteiligungen gekennzeichnet sind, und darunter kann man jetzt zum Beispiel auch als Katalysator oder Verstärker Diskriminierung zählen, in der Mehrzahl nachweislich dann zu einer strafrechtlichen Auffälligkeit führen. Aber da muss man auch aufpassen, denn diese Annahme kann eben auch dazu führen, dass man halt Vorurteile entwickelt, die dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung wirksam machen. Dazu, also dass Benachteiligte eher verdächtigt und auch verurteilt werden, ist auch mit einem Vergleich zwischen Auszubildenden und Arbeitslosen in der Studie nochmal nachgewiesen worden. Und daher empfiehlt es sich eigentlich, einen holistischen Blick auf die soziale Lage als Ursache zu haben, indem man vor allem jetzt auch die Situation in der Familie, sprich Gewalterfahrungen, Krankheit, Alkohol- oder Drogenmissbrauch und auch andere Probleme und Gewalterfahrungen im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch Schulprobleme erfasst. Und dann gibt es als letzten Punkt oder Ursache auch noch soziale Medien. Und da würde ich dich gerne auch nochmal fragen, was glaubst du eigentlich, Merle, welchen Einfluss Social Media in dieser Hinsicht hat und ob du jetzt vielleicht schon selber auch mal Erfahrungen damit gemacht hast? Also wir hatten ja zum Beispiel am Anfang über die Inselfigur gesprochen. Ist dir schon mal irgendwie Gewalt widerfahren auf Social Media als Kind?
Nee, ich muss auch sagen, ich habe erst mit 14, glaube ich, Social Media bekommen und irgendwie so richtig benutzt, dann erst so mit 15 und dann, weiß ich nicht, habe ich das auf jeden Fall da nicht erlebt. Aber ich weiß ja, heutzutage haben ja auch schon viel jüngere Kinder, sage ich mal, die sozialen Medien. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt allgemein noch mehr vernetzt. Also wenn du jetzt, ich nenne das jetzt mal falsche Freunde in Anführungszeichen hast, die mit Themen dich konfrontieren, wie zum Beispiel Alkoholkonsum oder Drogenkonsum oder Gewalt oder auch diese Grüppchenbildung von wegen wir gegen euch. Das sind ja schon Sachen, die erleben auch Menschen ohne Social Media in den Klassenräumen oder in anderen, sag ich mal, Hobbyräumen, wo sich halt Kinder und Jugendliche aufhalten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das die sozialen Medien das halt verstärken, beziehungsweise diesen Kindern und Jugendlichen, die sowieso schon gefährdet sind, kriminell zu werden, dann noch mehr Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen oder ja in diese Bubble reingezogen zu werden.
Ich habe jetzt eigentlich auch nur noch dazu zu sagen, dass es eben eine weitere Plattform für Gewalt und Missbrauch von Kindern bietet. Und ich glaube, dass da vor allem auch wirklich die Gefahr darin liegt, dass man zum Beispiel auch anonymisiert Leute fertig machen kann oder dass einfach eine viel subtilere Form von Gewaltausübung ist, die dann letztendlich ja auch dazu führen kann, dass sich dieser psychosoziale Druck auf Kinder erhöht, die eben Opfer solcher Gewalt werden und das wiederum auch zum Beispiel in verfrühter Kinderkriminalität kulminieren kann, also enden kann.
Ja, und ich glaube auch, dass Kinder ja generell, so habe ich das zumindest empfunden, obwohl das bei mir nicht so stark war, ja eh immer das Gefühl haben, sie möchten sich von ihren Eltern abtrennen, sie möchten eben nicht mehr diese ständige Überwachung haben. Und das brauchen Kinder ja trotzdem. Mhm. Also sie müssen ja irgendwo kontrolliert werden oder halt, ja, erzogen werden. Ne? Und dass diese sozialen Medien oder generell Räume im Internet den Kindern ja auch einen Raum bieten, wo halt keine Eltern das Ganze mitlesen oder sehen, was sie tun. Also es gibt keine Instanz, die es kontrolliert. Zumindest jetzt im Allgemeinfall. Also ich weiß, dass es ja schon auch mittlerweile Mechanismen gibt, wie Eltern auch mehr ja, Kontrolle über den Konsum von ihrem Kind im Internet sehen können und auch überprüfen können. Aber ich sag mal so, im Allgemeinen bietet es halt eine viel größere Chance für Kinder, sich da halt frei auszuleben, halt ohne elterliche Aufsicht.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem zum Beispiel auch der Konsum von gewaltvollen oder sexuellen oder sexualisierten Content. Ne? Wirklich so ein Raum, da sind Kinder ja dann eben, wie du gesagt hast, in dieser Abnabelungsphase und denken sich, okay, jetzt let's go, jetzt kann ich's machen. So, hier werde ich nicht kontrolliert. Ja, aber was glaubst du denn, wie können wir als Gesellschaft mit dem Thema umgehen? Also das ist jetzt so ein bisschen der letzte Punkt. Wie können wir das eigentlich bekämpfen?
Also das klingt immer so ein bisschen banal, aber halt eine vereinheitliche Aufklärung, sowohl für Eltern als auch für Schüler und Schülerinnen in der Schule, beziehungsweise dann ja auch vielleicht in anderen Kreisen. Also ich weiß, dass, ja, ich mache es jetzt mal banal, aber ich finde zum Beispiel die sexuelle Aufklärung ist ja auch eine Form, wie man Kindern halt frühzeitig Dinge erklärt, die halt problematisch sind, die für sie auch gefährlich werden können durch zum Beispiel halt Jugend- oder Kinderschwangerschaften. Und das sind ja auch Dinge, die man sich vorzeitig überlegt, damit man halt solche Erlebnisse oder solche Entwicklungen bei Kindern dann, ja, damit man die vorbeugen kann. Und ich kann mir halt vorstellen, dass halt so Aufklärungsseminare, genauso wie halt Gewalterkennung oder auch Umgang mit Gewalt in Schulen besprochen werden muss. Aber natürlich sind da auch die Eltern in der Verantwortung. Aber ich finde das halt immer super schwierig, weil es gibt einfach keine einheitliche Erziehung und es gibt einfach Eltern, die das nicht priorisieren und dann gibt es halt Eltern, die das schon tun. Also ich fände es, glaube ich, schon wichtig, wenn es da in der Schule einfach ein Angebot gibt, was aufklärt und was auch ein bisschen aufweckt. Also ich weiß, ich hatte zwei Momente in der Schule, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe das, der Groschen ist gefallen und ich habe da auch, was heißt Angst, aber halt Respekt vor und ich weiß, dass man da vorsichtig sein muss und das waren für mich immer halt Verhütungen und Drogenkonsum. Also ich weiß, das ist auch ein bisschen schwierig, aber ich wurde da, glaube ich, auch ein bisschen geschockt und das soll jetzt auch nicht das Ziel sein, es soll auch nicht das Ziel sein, jetzt Kinder irgendwie zu traumatisieren, indem man ihnen vorzeigt, was passieren könnte, wenn sie irgendwie böse sind. Aber halt ein bisschen mehr Aufklärung zu leisten. Ich glaube, das wäre, oder halt zumindest einheitliche, bundesweite Aufklärung.
Nee, ich glaube, Aufklärung ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz. Ne? Also generell überhaupt so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein oder auch mal so diese Konsequenzen vor Augen zu führen. Was steht denn eigentlich am Ende solcher Handlungen? Ich würde das Ganze sogar noch weiter, noch mehr auf so einer Makroebene denken. Also ich glaube, dass wir zum Beispiel auch viel mehr Kinder in Kultur und Bildung stärken müssen. Also dass wir Förderprogramme brauchen, auch pädagogische Maßnahmen und vor allem auch Medienkompetenzen fördern müssen. Also quasi eine Medienlandschaft vielleicht auch kindergerechter gestalten können, zumal sich das ist aber schon ja sehr schwierig gestaltet. Also wir haben ja schon festgehalten, dass man das sehr schwer kontrollieren kann. Und dann natürlich auch von der Politik aus würde ich mir sehr wünschen, dass man versucht zum Beispiel durch integrative Stadtplanung Milieubildung zu verhindern. Also die soziale Lage der Familie muss auch eindeutig verbessert werden. Also es braucht auch viel mehr Auffangstationen, die eben soziale Differenzen kompensieren können oder auch bei Gewalt im Umfeld entgegenwirken können.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Debatte ist, die weiter geführt werden sollte. Also diese Pro-Kontra-Argumente, die du geliefert hast, die haben mich beide schon überzeugt, aber ich sehe schon, oder ich weiß nicht, ich glaube, meine persönliche Meinung, ich werde jetzt hier wieder sehr subjektiv, ist halt, dass es eine Einzelfallentscheidung sein müsste, aber ich verstehe auch, dass das juristisch nicht möglich ist und ich bin auch keine Juristin. Aber ich sehe da schon ein bisschen Handlungsbedarf, muss ich sagen.
Nee, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dein Punkt, sich viel mehr daran aufzuhängen, wie einsichtig die Person ist, also in welchem Stadium die Persönlichkeitsentwicklung ist, fand ich eigentlich ziemlich gut. Und das ist ja eigentlich auch die zweite Bedingung der Strafmündigkeit. Also erstmal zu prüfen, zum Beispiel durch psychologische Gutachten oder so, ob das Kind überhaupt dazu bereit ist, zu verstehen, was es getan hat. Ich glaube, das sollte viel mehr als Anhaltspunkt hervorgehoben werden, als zum Beispiel die Strafmündigkeit.
Ja, auf jeden Fall. Okay, Sarah. Dann müssen wir uns hier mal so wieder ein bisschen dem Ende zu. Aber deswegen frage ich dich direkt zu unserer letzten Rubrik, was denn deine Current Obsession ist momentan?
Also, auch ein bisschen passend zu dem Thema, ist jetzt nicht unbedingt meine Current Obsession, aber die von einer Bekannten, ist die Serie Shameless. Und immer wenn ich jetzt bei ihr war, habe ich das quasi so ein bisschen mitgeguckt. Und dementsprechend zähle ich das jetzt auch einfach mal mit auf. Und da geht es eben auch so ein bisschen um eine Familie, die aus einer sozial prekären Lage kommt und versucht, sich da irgendwie durchzuboxen. Und ja, es gibt natürlich auch, also da werden sehr viele Lebensfacetten einfach sehr schamlos repräsentiert.
Okay, meine Current Obsession ist auch tatsächlich eine Serie und es ist ein Rewatch für mich. Also es ist ich glaube, es ist schon meine Lieblingsserie. Ich betreibe jetzt hier auch so ein bisschen Werbung, weil ich finde die wirklich toll. Und ich weiß nicht, ob du die schon mal geguckt hast. Es ist Inventing Anna. Ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Muss ich leider.
Ich habe davon gehört.
Ich finde halt so reale Geschichten oder Geschichten auf wahrer Begebenheit halt super schön. Und ich liebe dieses ganze Setting. Also es geht um eine Hochstaplerin, die sich als ja deutsche Adelige ausgibt in New York und im Endeffekt sehr viele Menschen ja durch ihre Hochstaplerei ja täuscht und dadurch ziemlich viel Geld und in ziemlich hohen Kreisen zu agieren. Und man fragt sich die ganze Zeit, ob sie jetzt wirklich Geld hat oder nicht. Und ich möchte das noch offen lassen, aber es ist extrem gut gemacht, die Serie. Man sieht halt aber auch dadurch diese ganze High Society New Yorks in irgendwelchen Kunstszenen, Modeszenen und halt auch in der Finanzbranche. Und das finde ich halt auch super krass. Ich liebe das auch einfach zu gucken. Es gibt mir so richtig so Real-Life-Gossip-Girl. Aber es ist auf wahren Begebenheiten. Also die Person ist echt und die ganze Geschichte ist echt. Aber die Verfilmung hat natürlich ein paar fiktionale, ja, Aspekte, aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der so erstens mit High Society extrem, der das extrem entertaining findet und wer diese ganze ja Hochstapel-Situation cool findet. Also ich kann es nur jedem ans Herz.
Hey, mega. Also jetzt habe ich schon echt Bock reinzuhören.
Inventing Anna, ich sag's euch.
Sehr cool.
Schön, Sarah. Wie gesagt, vielen Dank, dass du uns heute die Thematik so ein bisschen erläutert hast. Und ich freue mich auch schon auf nächste Woche, wenn wir dann das nächste Thema besprechen. Und es war mir natürlich wieder heute ein inneres Blumenpflücken mit dir. Und ich freue mich.
Dankeschön, Merle. Bis zum nächsten Mal.